Hi, herzlich willkommen zur vierten Folge von Boom, dem Podcast mit mutigen Macherinnen. Ich interviewe hier jeden Monat Frauen und Männer, die beeindruckende Karrierewege beschreiten und bereit sind, ihre Hochs und Tiefs zu teilen. Was sie gelernt haben, was sie nie wieder so machen würden im Job und auch privat, aber auch, was sie in ihrem Beruf lieben und welche Tipps und Tricks sie gern weitergeben. In dem Namen Boom steckt für uns Let's Be Ourselves und Om. Boom, knickknack. Heute stelle ich euch Philipp Siefer vor. Der 36-Jährige hat vor 4 Jahren zusammen mit Waldemar Zeiler das Startup Einhorn gegründet. Ihre Mission lautete, nachhaltige Kondome auf den Markt zu bringen. Als das total erfolgreich gelungen war, konzentrierten sie sich mit ihrem Team darauf, auch noch nachhaltige Periodenprodukte auf den Markt zu bringen. Und auch das funktionierte so gut, dass Einhorn einen Jahresumsatz von gut 5 Millionen Euro vermelden kann. Statt sich wie andere Gründer eine fette Dividende auszuzahlen, denkt Philipp Siefer größer und nachhaltiger. Waldemar Zeiler und er verwandeln Einhorn gerade in eine Purpose Company. Sprich, sie zahlen die Gehälter, decken die Kosten ab, aber der Rest wird in die Rettung der Welt investiert. Wirklich. Kein Scherz. Für ihre moderne Unternehmenskultur und das radikale Umsetzen der Nachhaltigkeitsidee werden Siefer, Zeiler und ihr Team als New Work-Idole gefeiert. Oder wie Philipp im Interview sagt, New World-Idole. So wissen im Unternehmen zum Beispiel alle, welche Umsätze gemacht werden, wer was verdient. All das wird ganz offen verhandelt. Urlaub kann man sich so viel nehmen, wie man braucht. Und ja, wer schlechte Laune hat oder auch PMS, kann einfach zu Hause bleiben oder ruft den Hauspsychologen an und macht sich da einen Termin. Und Chefs, na ja, das sind irgendwie alle, aber auch keiner so richtig. Und das funktioniert alles? Nö, sagt Philipp Siefer. Noch nicht alles davon, aber es lohnt sich daran zu arbeiten und die Idee immer weiter zu entwickeln. Das sei kein Ponyhof, aber man habe ein gutes Ziel vor Augen. Ich bin vor gut einem Jahr über den Gut-Drauf-Podcast, den Philipp zusammen mit Matze Hilscher macht, auf ihn und Einhorn aufmerksam geworden. Und seine Art, sich mit dem Gegebenen nicht zufrieden zu geben, sondern alles in Frage zu stellen, imponiert mir immer wieder. Sehr inspirierend finde ich auch Philipps Ansatz, sich zu fragen, was ist im Berufsleben eigentlich richtig wichtig? Wirklich das höhere Gehalt und dann noch mehr Konsum? Oder vielleicht sind es ganz andere Dinge? Wir sprechen auch über den Irrsinn der Work-Life-Balance und wie man radikal umsetzt, was einen wirklich glücklich macht. Und warum es sehr schlau ist, seine Mitarbeiter wie Erwachsene zu behandeln. Das erklärt Philipp ebenfalls. Ich habe Philipp auch gefragt, was man tun kann, wenn in der Firma, in der man arbeitet, noch nicht so fortschrittlich gedacht wird. Zum Schluss sprechen wir auch noch über unser beider Erfahrung mit Panikattacken und wie die von anfänglichen Monstern zu guten Beratern in unserem Leben geworden sind. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei dem Gespräch, das übrigens bei Philipp im Hinterhof seiner Wohnung stattfand. Auf der Wiese, auf der er auch seine Frau geheiratet hat und jetzt ganz oft mit seinem kleinen Sohn spielt. Viel Spaß! Du hast nicht wirklich ein Picknick gemacht, das ist ja so entzückend. Mega. Ja,
auf Stress muss man mit Liebe reagieren.
Ja.
Ich muss immer so ein bisschen kotzen, wenn ich so nette Sachen sage, so, weißt du, so inspirational quotes. Auf Stress muss man mit Liebe reagieren.
Ich finde es schön.
Ich finde es auch, es stimmt ja auch eigentlich,
ja,
ne?
Ja.
Es gibt so ein vom Dalai Lama so ein, laufen wir?
Ja, ich glaube, wir laufen.
Richtig gut.
Ja. Ja.
Der Dalai Lama sagt, wenn du an einem normalen Tag meditiere 1 Stunde,
ja,
an einem sehr stressigen Tag meditiere 2 Stunden.
Ja.
Das stimmt wahrscheinlich, ne? Man muss sich dann genau, wenn es zu viel wird, mehr Zeit nehmen.
Ja, das ist dieser Kackspruch meines Vaters, in der Ruhe liegt die Kraft.
Da kommt endlich schon Kack.
Ganze Pubertät durchgehasst, jetzt zitiere ich das ständig.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ja.
Es ist wahrscheinlich wirklich so.
Ja, es ist so. Wenn alles brennt, erstmal ganz in Ruhe ein- und ausatmen.
Das heißt jetzt auf Weltrettung bezogen, die Welt geht unter. Greta sagt, I want you to panic. Wir müssen eigentlich sagen, relax.
Ja, relax.
Nicht mehr konsumieren. Don't buy anything. Kurz abschalten. Downsizen. Und nicht mehr so viel machen. Nicht mehr so viel hin und her fahren, fliegen,
ja, ich
reisen,
muss diese Entspannung einfach sofort unterbrechen, Philipp. Wir haben nämlich nur noch, wie lange? Noch nicht mal 1 Stunde. Du hast einen unfassbar wichtigen Termin. Den kann man auch wirklich nicht verschieben. Du hast mir erzählt, du darfst noch nicht darüber sprechen. Aber
noch
den kann
nicht
man,
so richtig.
Das ist so fast die Queen.
Es geht um
Queen.
Fußball.
Also es kommt, okay.
Ja.
Es kommt eigentlich noch vor Frau Merkel, ne? Es ist noch geiler, als jetzt Frau Merkel
Sie ist auf jeden Fall auch Fan.
so geil es ist. Deswegen, das ist wirklich etwas, was man nicht verschieben kann. Aber es passt so geil zu dem Thema. Du weißt lustigerweise auch gar nicht, worüber wir heute sprechen.
Nein, das Briefing war super.
Ja, wie war das Briefing?
Keins. Das ist aber am besten, oder? Ich meine,
ja.
Das so.
Ja. Ja. Es geht um das Thema Abschalten.
Wow.
Ja.
Einfach, wir sitzen auf einer Picknickdecke im Garten.
Ja. Du hast ein wunderschönes Setting aufgebaut, aus ein bisschen schlechtem Gewissen, weil du mich fast versetzt hättest.
Ja.
Ja, du hast gesagt, du hast Stilldemenz.
Ja, ich habe, wir haben ja ein 8 Monate altes Baby, das noch gestillt wird, weil meine Frau so ein unglaublicher Durchhalterin ist. Und man, es ist so, als ob man ja vorher hatte man ja Zeit, so normal, 24 Stunden am Tag. Und jetzt hat man die, ist die anders, die Zeit. Ja. Die ist neu jetzt. Neue Zeit, wie so eine andere Uhr. Ja, das ist schwierig. Ja, das nennt man, glaube ich, Stilldemenz. Ich stille natürlich nicht.
Aber du hast das Gefühl, du vergisst jetzt auch Sachen.
Ständig.
Durch wenig Schlaf.
Vielleicht.
Viel Geschrei.
Ja, der Fokus ist auch anders. Ne? Mir ist natürlich jetzt das Kind am wichtigsten. Deswegen bin ich vielleicht nicht mehr so, sind mir andere Sachen einfach nicht mehr so wichtig. Wahrscheinlich ist das so, ne?
Aber ist das vielleicht ein Zeichen auch von abschalten können? Also kannst du jetzt besser abschalten als früher?
Also ich glaube, ich übe das. Aber ich kann es besser als früher auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich kann es immer noch nicht so gut. Aber so ein Kind zu haben, zwingt einen ja so ein bisschen dazu, manchmal dann zu sagen, so, ich kann es jetzt nicht machen, weil sonst das Kind halt die ganze Zeit heult. Ja. Also ich schalte jetzt den Computer ab oder hier das ab, was ich immer tue. Und kümmere mich um das, was mich gerade am meisten braucht. Und das lässt sich eben, das ist der große Unterschied, das lässt sich ja nicht abschalten.
Ja.
Alles andere kann man ja abschalten. Aber das kann man auch absagen, aber dem Kind kann man nicht absagen.
Ja.
Der kann ja noch nichts. Nur, wohl, der kann jetzt sitzen.
Geil.
Das ist, finde ich, ich war echt beeindruckt, dass man, das ist ja dann eine Fähigkeit, ne? Guck, wir sitzen beide.
Ja.
Das konnten wir am Anfang nicht.
Ja.
Das, guck, du kannst gut sitzen. Nicht schlecht. Guter Sitz.
Aber die sind da schon eine Inspiration, oder? Man sagt ja auch, viele Eltern sagen ja auch, man setzt andere Prioritäten, wenn man Kinder hat.
Ja, voll.
Ja, weil man einfach weniger Zeit hat, bringen die einem schon viel bei.
Ja, am Anfang hat man ja gefühlt gar keine Zeit und jetzt kriegt man so, wir kriegen so langsam wieder so ein bisschen Zeit.
Ihr teilt euch das auch halbe-halbe, glaube ich,
oder? Ja, das versuchen wir, aber das ist, also es ist unglaublich schwierig, glaube ich. Und ich glaube, auf Instagram sieht es auch so aus, als ob ich irgendwie Dad Number One anstreben wolle. So,
ja.
Als ob es um so einen Contest ginge. Ich kriege auch super nette Nachrichten immer dazu. Aber es ist natürlich trotzdem meine Frau, die das rockt. Mit, also wir machen es zusammen, wir nehmen den auch zusammen mit ins Büro und so. Aber ich kann nicht so viel, also sie kann einfach
stillen,
mehr machen.
Du?
Ja, stillen ist natürlich eine Sache, obwohl man kann das ja dann auch abpumpen.
Ja.
Das ist dann so irgendwie zu lästig und so.
Ja.
Aber auch, dass der nachts hängt er halt an ihr und ich kann so halbwegs durchschlafen, so ungefähr. Also ich glaube, wenn 50-50 wäre natürlich irgendwie cool, aber die emotionale Last der Abhängigkeit des Kindes liegt, glaube ich, vor allem bei meiner Partnerin gerade. Und das ist, kann man, glaube ich, wenn man jetzt sagt 50-50 Zeit, würde es das nicht mal richtig, also das trifft schon nicht zu, aber 50-50 emotionale Last lässt sich überhaupt nicht verteilen, glaube ich. Das ist einfach echt eine crazy Nummer.
Und aber gibst du ihr manchmal dann einfach Raum, dass jemand durchschlafen kann oder so schon, oder? Du bist ja schon...
Ja. Also, das, ja gut, wir pumpen mal nicht ab, deswegen geht es nicht mit dem Durchschlafen.
Ah, okay.
Aber dass ich dann heute Morgen, bin ich, weiß nicht, 4.44 Uhr, stand auf der Uhr, aufgestanden und habe dann angefangen mit dem Bummel zu bummeln, weil der Lust hatte zu spielen. Dann saßen wir halt auf der Decke und ich habe Yoga gemacht und er hat mit Bauklötzen gespielt.
Ah.
Und Liz konnte 2 Stunden schlafen.
Oh, das
war auf jeden Fall
cool.
Stunden.
Daran erinnere ich mich auch noch.
Ja, ja. Ja.
Aber das heißt, du schaffst noch deine Morgenroutine, dass du noch Yoga machst?
Manchmal.
Ja.
Also früher habe ich das wirklich jeden Tag gemacht.
Ja.
Da bin ich aufgestanden, habe Yoga gemacht. Dann habe ich meiner Frau Espresso ins Bett gebracht und Schokolade und so.
Ja.
Und wir haben gequatscht eine Stunde und waren zu zweit. Und jetzt freue ich mich total, wenn ich mal Yoga machen kann. Aber manchmal versuche ich auch einfach in der Zeit so E-Mails zu beantworten oder so, was wahrscheinlich gar nicht so schlau ist. Aber ich will natürlich so ein bisschen da bleiben bei dem, was ich mache.
Du bist offiziell in Elternzeit, ne?
Nee.
Nicht mehr? Wie lange war
das? Nee, ich war gar nicht offiziell. Also Einhorn ist ja sehr special. Liz hat Elternzeit und ich musste gar nichts anmelden. Wir haben ja bei Einhorn auch so viel Urlaub, wie man will und so.
Genau, da wollte ich gleich mit dir drüber sprechen. Ihr seid ja die New Work-Idole, was ich jetzt gelernt habe.
Wir nennen es
New World. New World.
Ja. Also wir machen immer ein bisschen größer. Ach, die New Work, New World.
New World, okay. Also ihr habt, man kann bei euch so viel Gehalt nehmen, wie man möchte, beziehungsweise ihr habt das Grundgehalt, ne? Ist das der letzte Stand? 2500 Euro kriegt jeder?
Plus Benefits.
Genau.
Und wir haben so einen Gehaltsrat, mit dem man das bespricht.
Genau.
Und man kann sich sein Gehalt so mit selbst bestimmen.
Ja.
Also wenn du jetzt sagen würdest, ich will 7000 Euro, dann wird es wahrscheinlich eine Diskussion geben.
Ja.
Aber du kannst selber sagen, nee, ich brauche das und das für den und den Lifestyle. Meine Oma ist krank, deswegen brauche ich 500 Euro extra, weil ich viel Zug fahre. Ja, aber es gibt trotzdem...
Und dann stimmt das der Rat ab.
Ja, die stimmen das dann mit dem Team ab und sowas.
Genau.
Und ich muss sagen, das Modell ist noch nicht perfekt. Bei Gehalt ist, glaube ich, das, wo es am meisten kracht.
Ja, da arbeitet ihr seit ein paar Jahren dran, ne?
So. Ja, so seit 2.
Ja.
Am Anfang war es ganz selbstbestimmt. Also als wir das mit dem New World angefangen haben, da war es komplett selbstbestimmt. Das ging eigentlich ganz gut. Da haben wir, also ich glaube, die Problematik liegt in der Transparenz des Gehaltes und dass du nicht mehr mit dem Chef oder der Chefin verhandelst, sondern jetzt untereinander. Und sobald du das Gehalt der anderen kennst, entstehen unterschiedliche Gehälter. Das haben wir auch noch. Wir werden dann auch immer gefragt, warum machen nicht alle Gehälter gleich? Und da musst du plötzlich... Also du vergleichst dich automatisch und es ist immer noch so in unserer Gesellschaft, dass du nicht das nimmst, was du brauchst, sondern dass du dich vergleichst und dann das als Wertschätzung empfindest.
Ja.
Also wenn du in ein tolles Auto steigst, denkst du, ich bin wertvoll. Und eigentlich ist das ja nicht so, sondern eigentlich ist eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger ist wertvoll oder jemand, der Kinder erzieht oder ein Arzt oder eine Ärztin oder... eine super nette Chefin, das ist wertvoll und da geht es dann nicht mehr so sehr um die Entlohnung oder dass du ein tolles Haus hast und tolle Kleider trägst, sondern es geht dann eher darum, was du bist und das ist in unserer Gesellschaft aber gerade nicht so krass verankert, eigentlich komisch.
Ja, und damit kämpft ihr dann immer noch, das heißt, da ist noch
ja,
so...
Ja, das ist voll schwierig, also die Leute sind ja auch nicht nur bei Einhorn in der New World, sondern die gehen ja auch aus der Welt raus und dann... Sitzen sie neben ihren Investmentbankern-Kumpels, das sind unsere typischen Freunde bei Einhorn, unsere Investmentbanking-Kumpels und die Leute von den Öl-Companies oder die bei der Pharma arbeiten, die sagen dann...
Dass sie das Doppelte verdienen.
Ja, verdienen das Doppelte, ja.
Und dann geht es wieder darum, wer am meisten verdient, statt wie viel man wirklich braucht.
Ja, du kommst ja andauernd in solche Konflikte, dass du... dann denkst du, ja, ich würde jetzt eigentlich gerne teuer in Urlaub fahren oder so und das kann ich mir jetzt nicht so richtig leisten und dann... ist man so alternativlos. Dabei gibt es ja auch total viele andere Sachen, die man machen kann. Aber Waldemar und ich haben da gestern 2 Stunden drüber geredet, warum wir mehr verdienen als der Rest vom Team.
Ja, ihr verdient, wenn ich das richtig gelesen habe, 7000 Euro.
Noch ein bisschen mehr, aber so ungefähr.
Ja.
Ja.
Und das ist aber ja ein gutes Gehalt eigentlich, oder? Damit kann man doch
schön
in
Urlaub fahren.
Das ist ziemlich
safe, würde ich sagen.
Ja.
Wir zahlen ja keine, also wir sind ja Hauptgesellschafter, deswegen ist unser Netto auch ein bisschen höher. Ja, davon kann man extrem gut leben.
Und das wissen die auch alle dann? Und
ja
dann,
klar, das haben die ja selber für uns festgelegt. Also wir haben unser Gehalt nicht selber bestimmt, sondern das Team hat unser Gehalt festgelegt.
Okay.
Ja.
Und du kannst aber so deinen Frieden mitschließen, dass du sagst, okay, das ist ein gutes Gehalt, davon kann ich leben, das entspricht meinem Wert.
Ja, total. Also ich habe noch nie so viel verdient und ich bin super zufrieden und theoretisch könnten wir auch noch Gewinne ausschütten.
Ja.
Dann wären wir natürlich super reich. Aber wir verschenken ja gerade, wir verschenken die Firma an sich selber, sodass Waldemar und ich eben keine Gewinnentnahme mehr machen können und sie nicht mehr verkaufen können. Das nennt sich Purpose Company. Eigentlich machen ja viele Leute Startups, um sie dann schnell zu verkaufen.
Und reich zu
oder
werden.
Man macht so ein Familienunternehmen und hat dann, zieht sich immer einmal pro Jahr eine fette Dividende und das werden wir für uns zerstören, sodass alles Geld in der Firma verbleibt und eben für die Mitarbeiterinnen und uns Gehälter zahlt und den Rest aber in Weltrettungsprojekte reinvestiert. Und das macht die Firma natürlich zu einem, also das ist, die Firma verdient ja viel Geld.
Ich hatte gelesen, 1,7 Millionen Umsatz oder so im Jahr.
Dieses Jahr eher so 5.
Wahnsinn.
Wir haben auch eine ganz gute Marge. Also auf die Periodenprodukte wesentlich schlechter als auf die Kondome, aber die sind schon in Ordnung. So Gucci, Louis Vuitton-Style ist das. Und das reinvestieren wir dann eben in die Kautschukplantage und in die Biobaumwolle in Tansania oder in New World-Projekte, um neues Arbeiten zu erfinden und anderen zu helfen, auch eben ihre alten Arbeitswelten aufzubrechen. Was
und
ja
wie kriegt ihr das für euch klar? Weil es ist ja unfassbar nobel und unfassbar bemerkenswert. Hattest du nie so Träume, dass du dir mal ein Haus leisten wolltest oder dass du dir...
Doch, voll.
Oder, weißt du, so könnt ihr euch wirklich komplett frei machen von so einem... Besitzanspruch?
Ja, das ist total schwierig. Ja. Nämlich, wenn du jetzt logisch guckst, sollte ich, wieso habe ich überhaupt mehr Geld als ein Krankenpfleger?
Ja.
Ich arbeite ja nicht, also der macht super unmögliche Zeiten, der hat auch eine Familie. Dann ist das ja eigentlich, ist das komisch, weil der super hart arbeitet. Ja. Und ich mache einen Job, den ich eigentlich kostenlos machen würde, weil ich das liebe. Ja, das, was wir gerade machen, das ist ja mein Job. Das ist ja total super. Das mache ich die ganze Zeit. Ich sitze mit Waldemar im Freibad und wir strategieren und überlegen uns tolle Sachen. Wir entwerfen Produkte, das wollte ich auch schon immer machen. Das macht ja mega viel Spaß. Das ist natürlich auch sehr anstrengend.
Ja.
Und wir können es, glaube ich, auch ganz gut. Aber trotzdem haben wir uns überlegt, das ist ja schon, nur weil wir jetzt irgendwie das Glück hatten, vielleicht das Richtige gelernt zu haben, haben wir plötzlich einen sehr gut bezahlten Job und andere haben nicht so ein Glück und tun aber was super wichtig ist und werden total scheiße bezahlt. Mhm. Eigentlich ist das ja nicht so gut. Und ich glaube, wenn man da tiefer einsteigt, dann vergehen einem diese Wünsche so ein bisschen. Natürlich, also was heißt natürlich? Ich habe immer davon geträumt von so einem U-förmigen Haus in der Provence mit so einem Teich in der Mitte und einer riesigen Küche, wo ich den ganzen Tag für alle meine Freunde koche.
Ja.
Und überall rennen die Kinder und die Hunde rum und vor der Tür steht so ein alter Porsche Cabrio und dann fahre ich mit meiner Frau durch die Provence.
Und das Haar weht im Wind.
Und das Haar weht im Wind. Das dachte ich so mit 25, glaube ich. Mhm. Und seit wir Einhorn gegründet haben, also so seit mit 31, ist eigentlich ziemlich klar, dass das kein Ziel mehr ist. Und wenn ich es genau durchdenke, und das ist, glaube ich, spannend mit so Träumen, ist so richtig da reinzugehen. Mhm. Also stell dir vor, du hast jetzt deine Yacht, was machst du denn jetzt damit? Und was machen denn andere Leute, die eine Yacht haben oder andere Leute, die dieses U-förmige Haus in der Provence haben mit ganz vielen tollen Bildern und so?
Du meinst, da muss es immer weitergehen?
Ja, es geht erstens immer weiter und zweitens ist ja das, die Glück, ja, die Definition von Glück, ja, leicht einsitzen und keine Termine, ne? Die, die wird ja nicht, das Glück wird ja nicht mehr. Also du kannst ja, wenn du eine Woche in diesem Haus bist, ist das total super. Mhm. Wenn dir das gehört, bist du sofort daran gewöhnt. Genau wie das Gehalt, ja. Das hört sich natürlich super toll an für jemand, der jetzt viel weniger verdient oder die Hälfte. Dann denkt man, boah, krass, aber du gewöhnst dich sofort daran. Ja. Der Lifestyle passt sich sofort an. Und Waldemar und ich haben total Schiss davor, dass es immer mehr wird und man einfach fancy wird. Und dann immer mehr einfach, man konsumiert. Und dieser Konsum trägt ja genau zu dem bei, was wir verhindern wollen. Mhm. Das heißt, dadurch, dass wir mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, geben wir mehr Geld aus für irgendeinen Scheiß, den wir eigentlich nicht brauchen, der uns nicht glücklich macht und zerstören damit auch noch unsere Umwelt. Mhm. Eigentlich will man das ja gar nicht.
Das heißt, du kannst dich von deinen 7.000 Euro, habt ihr schön eure Altersvorsorge geregelt?
Nee, das haben wir noch nicht geregelt. Nee, das ist das, wo wir gerade drüber reden.
Ja.
Nämlich wir planen, also diese Purpose-Abwicklung, daran ist gebunden eine Bedingung, nämlich dass, und die verhandeln wir gerade mit dem Team transparent natürlich, dass Waldemar und ich unser Gehalt, wenn wir eine bestimmte Zeit bei Einhorn gearbeitet haben, für immer weiterbekommen.
Okay, cool.
So, das heißt, wir bilden dafür eine Rücklage und das ist unsere Altersvorsorge, nämlich wir haben nie in die Rentenkasse eingezahlt.
Ja.
Das ist so unser Risikoprofil als Unternehmer gerade, was wir immer gefahren sind, ist so, die Krankenversicherung, die muss gut sein, sonst ist es schlecht und den Rest, den zahlen wir nicht ein und ich glaube sowieso nicht, dass das mit der Rente erfüllt wird. Also der Generationenvertrag, den wir haben, ist ja, dass wir jetzt gerade die Rente zahlen, aber es wird nicht genug Kinder geben, die meine Rente zahlen können. Das heißt, eigentlich ist es asozial, nämlich ich entziehe mich diesem Solidarsystem, weil ich nicht daran glaube.
Was ich so schön finde, ist, dass du glaubst ja nicht so an die Work-Life-Balance. Du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du auch in vielen Interviews, dass du findest, man muss es eigentlich schaffen, dass der Job schon Spaß macht. Ich finde, das passt ganz gut zu diesem Motto abschalten, weil das, wenn man den ganzen Tag einen Job macht, den man scheiße findet, dann ist es halt schwierig, sich davon zu erholen. Du sagst ja gerade, du hast einen Job, wo du sagst, ich liebe das einfach. Das fühlt sich gar nicht wie Arbeit an meistens, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist eine Aufgabe. Mhm. Und ich glaube, die Work-Life-Balance ist ja so ein berühmter Begriff da irgendwie. Und das geht ja gar nicht, weil du ja dein Life, ja, du hast ja nur eins Life und du kannst dein Life nicht abschalten. Du gehst ja nicht zur Arbeit, dann lebst du nicht mehr und dann gehst du ins Leben und dann arbeitest du nicht mehr. Also das kann man vielleicht sogar noch irgendwie hinkriegen, dass man nicht arbeitet. Aber es ist immer Leben-Balance. Mhm. Und in diese Zeit kannst du füllen mit verschiedenen Sachen. Und wenn du jetzt sagst, ich trenne mein Leben von der Arbeit, dann ist es ja, dann arbeitest du ja eigentlich nur, um Geld zu verdienen, um dann leben zu können. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht gut, weder für die Arbeit oder für die Aufgabe noch für das Leben. Mhm. Und ich weiß, dass es im Moment viele Jobs gibt, in denen das so, oder viele Menschen gibt, die das so tun müssen, gefühlt, und die dem System irgendwie so ein bisschen ausgeliefert sind. Mhm. Aber ich glaube, dass wir das durchaus ändern können, weil diese, seine Leidenschaft zu finden und zu sagen, ich sehe das als meine Aufgabe. Und natürlich ist das auch irgendwie Arbeit, also ich verrichte ja auch Arbeit, ja, jetzt, klar. Ich habe auch ein Picknick gemacht, das war ja auch theoretisch Arbeit,
ja.
Hat mir aber auch, fand ich aber auch gut.
Ja.
Aber das in Einklang zu bringen, dass sich das nicht mehr so schwer anfühlt, sondern dass es eben float, von alleine geht, dass der nächste Handgriff klar ist, dass du keinen Vorarbeiter brauchst oder keine Chefin, die dich zwingt, irgendwas zu tun, sondern dass du von ganz alleine auf die nächste Idee kommst und den nächsten Schritt gehen kann, dass es eben so ist wie das Leben.
Ja.
Das ist, glaube ich, wie sich Arbeit anfühlen sollte, wie sich eine Aufgabe anfühlen sollte. Und dann ist es, glaube ich, auch total leicht. Und also, als Waldemar und ich gestern darüber gesprochen haben, haben wir auch gesagt, ehrlich gesagt, wenn wir die Hälfte verdienen würden, würden wir nicht aufhören, diesen Job zu machen.
Weil
der
so liebt, ja.
Weil der super ist.
Ja.
Und dann würden wir halt ein bisschen runterfahren und dann gehen wir nicht mehr so oft essen oder müssen im Supermarkt wieder mehr auf Preise gucken oder so, aber ja. Es wird voll gehen.
Ich habe nur gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen und die ist auch selbstständig zum Beispiel und wir haben darüber gesprochen, dass es halt wahnsinnig schwer fällt, irgendwann mal so ein Feierabend zu machen.
Ja.
Ne? Dass man so, wie du ja sagst, dann fängt man morgens um 4 Uhr da an, schon irgendwelche E-Mails zu beantworten oder so. Wie hast du das denn für dich geregelt?
Also für mich gibt es ja keinen Feierabend, weil ich ja immer, meine Frau arbeitet ja auch bei Einhorn.
Ja, ja.
Und dadurch sind wir, glaube ich, in so einer Extremsituation, dass wir tatsächlich andauernd darüber reden.
Mhm.
Und die einzige Möglichkeit, so ähnlich geht es Waldemar ja auch, Waldemars Freundin ist ja auch Unternehmerin bei Edition F. Und die diese Trennung findet nicht mehr statt zum Feierabend. Aber deswegen war es uns, glaube ich, so wichtig, was zu machen, wo das Thema Weltrettung ist.
Mhm.
Und die Weltrettung muss nie aufhören.
Mhm.
Also die, das müssen wir jetzt machen. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, jetzt irgendwie das Ding umzudrehen. Und dann braucht man nicht so viele Pausen. Aber meine Frau und ich achten schon darauf, dass wir abends manchmal uns einfach erzählen, wie der Tag war und wie es uns geht und was wir vorhaben und dass wir zusammen einen Zeitplan machen und uns absprechen und uns erzählen, wie wir uns fühlen und so und dafür uns Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Und du hast deine E-Mails auch so super unter Kontrolle, oder? Du hast mir doch mal erzählt, als ich da so eine Geschichte gemacht habe, hast du gesagt, du hast irgendwie Hardware von Apple, Software von Google und hast abends immer dein leeres E-Mail-Fach.
Also ja, das war so, als ich noch kein Kind hatte.
Ja.
Also ich kann fast alles übers Handy inzwischen machen und wir benutzen diese Google Drive mit E-Mail und diese ganzen Sachen. Ist trotzdem scheiße, dass Google keine Steuern zahlt. aber die Software ist sehr gut.
Ja.
Ist auch scheiße, dass Apple keine Steuern zahlt. Trotzdem sind die Produkte gut. Sie können die auch fair herstellen übrigens. Wäre eigentlich von der Gewinnmarge her absolut möglich.
Ja.
Macht Samsung aber leider auch nicht. Wir müssen die dissen. Wir müssen die mehr dissen.
Okay.
Damit die, damit da Druck ist, ne? Damit die das merken.
Okay.
So, also, genau, also ich nutze die, ein Handy und einen Computer von Apple und habe darauf diese, diese Google Suite, die G Suite,
die
genau,
G-Suite.
Die G Suite,
okay,
die Gangster Suite.
Ja.
Und mit der kann ich alles online von egal wo mit allen Geräten machen und E-Mails beantworte ich immer so zwischendurch und auf ganz viele E-Mails antworte ich gar nicht mehr.
Okay, hast du da so eine Regel für dich?
Ja, wenn es nicht so wichtig ist, also wenn es so, wenn ich denke, wow, das reizt mich voll und das trägt zu unserem Ziel an Fuck the Economy bei, dann sage ich okay und wenn nicht, dann mache ich es nicht und wenn, wenn dann jemand nochmal schreibt und sich irgendwie anders bemüht oder sowas, dann kann man ja irgendwie nochmal gucken oder sagen, das ist nicht unser Ziel und wenigstens absagen.
Ja.
Aber es gibt ja, man bekommt ja auch total viele E-Mails, die so total stulle sind.
Ja, einfach.
Da versucht halt jemand kurz was von dir zu kriegen. Und ich habe früher mal gedacht, man muss auf alle E-Mails antworten, weil das irgendwie höflich ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich ist es sogar unhöflich, so unprofessionelle E-Mails zu schreiben, die Zeit von anderen Leuten verschwenden. Das ist eigentlich nicht so gut. Ja.
Und die beantwortest du dann einfach nicht?
Nee.
Mach ich auch, ich lösche die dann einfach.
Ja.
Ja, weg. Okay.
Das geht super schnell.
Ja, das löschen.
Blablabla, so ein Quatsch, löschen.
Ja.
Ja, das fühlt sich total gut an. Eine Sekunde später vergessen. Ich hab dir eine E-Mail geschrieben, weiß ich nicht.
Ja.
War sie scheiße? Habe ich gelöscht. Ja.
Und machst du sowas wie Abwesenheitsnotizen oder so im Urlaub? Oder hast du überhaupt mal richtig Urlaub dann?
Ja, also wir haben Urlaub, auch relativ viel. Waldemar hat mal gezählt, dass ich letztes Jahr total viel im Urlaub war. Aber ich habe mein Handy immer dabei und bin auch meistens trotzdem erreichbar. Und es stört mich auch nicht so krass. Also wenn ich keine Lust habe, mache ich es aus.
Ja.
Und wahrscheinlich, man merkt ja schon, dass man so ein bisschen sich sehr daran gewöhnt und dann sehr oft guckt, ob da irgendwas los ist. Ne? Mhm. Also ich glaube, jeder von uns kennt diese leichte Handysucht, ja, wo man dann plötzlich auf diese, es gibt ja jetzt diesen Zähler, wo steht, wie viele Stunden wo dann irgendwie 2 Stunden Instagram steht und man denkt, ganz ehrlich, Digga, das ist jetzt aber auch die Welt nicht gerettet in den 2 Stunden, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das, also ich mache abends, lege ich das Handy weg und schließe es an so ein Ladegerät ab, was weit weg von mir ist und was auch nicht im Bett ist.
Okay, also nimm es nicht mit ins Schlafzimmer.
Das Handy darf nicht ins Schlafzimmer und morgens nehme ich es mir auch nicht, erst wenn ich Yoga gemacht habe und versuche es erst so ab 9 zu nehmen. Ja. Matze hat gesagt, morgens ist man zu müde und zu schwach, um zu widerstehen und nimmt es einfach so dröselig in die Hand und dann wird man aber direkt so reingezogen und abends kann man sich nicht mehr wehren. Da ist man zu müde, um Nein zu sagen. Und eigentlich ist in diesen 2 Tageszeiten so ab, so vor 9 und ab 18 Uhr, 19 Uhr muss man sich wahrscheinlich eigentlich selber schützen und einen guten Mechanismus finden, sich von diesem Suchtgerät zu lösen. Weil es ja schon verführerisch ist, auch die ganze Zeit produktiv zu sein. Immer was zu machen und immer sind da irgendwelche roten Symbole und hier ist noch ein Like und eine Notification und guck mal noch eine Nachricht und so. Das ist ja allen scheißegal, ob ich die jetzt am nächsten Tag beantworte oder 2 Tage später. Das interessiert wirklich niemanden.
Ja, und das ist auch natürlich Selbstschutz dann in dem Moment, ne?
Voll.
Und sag mal nochmal zu eurer New World. Ihr habt ja auch keine, ihr seid ja keine Chefs mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern alle Mitarbeiter sind Mitunternehmer.
Ja.
Richtig? Genau.
Also das versuchen wir.
Ja, genau, weil wie funktioniert das?
Also was es gibt ja diesen Begriff Unternehmer im Unternehmen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, wovon viele so Chefs träumen. Dass die Mitarbeiter, das sagen ja viele Chefs so, ach man, es wäre so gut, wenn die Mitarbeiter mal selber denken würden. Ja, die sollen mal innovativ sein, mal eigene Ideen einbringen und so und mal so richtig von sich selbst, ich arbeite auch immer am Wochenende und so. Ne? Und dann sind die total sauer. Und dann guckt man, wie die ihre Mitarbeiter behandeln und man denkt, ja klar, also die müssen um 8 Uhr da sein, um 16 Uhr ist Feierabend, das ist dein Gehalt, das habe ich übrigens festgelegt, mehr kriegst du auch nicht. Und wenn du Scheiße gebaut hast, schimpfe ich mit dir. Wie soll man denn so frei arbeiten, kreativ sein? Und die Chefs, die dürfen machen, was sie wollen, sind keinem Rechenschaft schuldig, haben noch jemanden, der sich irgendwie um ihre Termine vielleicht kümmert.
Fahren den dicken Porsche.
Fahren ein dickes Auto und machen einfach, sind sehr, sehr frei, weil sie natürlich auch sehr, sehr wichtig sind irgendwie fürs Unternehmen, kann man jetzt natürlich sagen. Aber ohne das Team geht gar nichts. Wenn unsere Logistik keinen Bock hat und nicht kommt, verschicken wir kein Paket mehr. Wir sollen das machen. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ja.
Ich kann nicht mehr den Aufkleber ausdrucken. Also überhaupt nicht. Und wir haben versucht, unsere Chefrolle nach und nach abzubauen. Also zu sagen, wir sind zwar als Rolle mit unserem Netzwerk und sowas, unsere Fähigkeiten sind da und die sind auch anders. Wir haben ein besonderes Skillset, würde ich sagen.
Ja.
Aber wir sind damit Teil der Werkzeuge von Einhorn. Und wir behalten auch diese Sachen, dass wir machen dürfen, was wir wollen, aber ihr dürft das jetzt auch. Und ihr dürft auch so viel Urlaub haben, wie ihr wollt. Wenn ihr keinen Bock habt, zur Arbeit zu kommen, schreibt das in Slack. Ihr müsst nicht so tun, als ob ihr krank seid oder irgendwie uns anlügen.
Slack ist so ein System, das können dann alle sehen.
So ein sowas wie WhatsApp für Business.
Ja.
Und ja, wenn du keinen Bock hast zu kommen, brauchst du nicht zu kommen. So wie wir uns auch verhalten haben. Ich meine, das darf man ja, ne? Wenn du als Selbstständige kannst ja auch sagen, boah, ich habe heute gar keinen Bock, ich gehe einfach nicht hin. Ich weiß zwar, an dem Tag habe ich irgendwie dann Verdienstausfall,
ja,
aber ich kann das machen. Theoretisch.
Aber funktioniert das, wenn man eine laufende Firma hat, wenn man Projekte fertig kriegen muss, wenn man Deadlines hat, wenn man Meetings ansetzt, wenn Externe kommen?
Ja, das ist ein bisschen das Ding. Das ist, glaube ich, so, wenn man Mitarbeiter wie erwachsene Menschen behandelt, dann benehmen die sich auch so. Und das ist so mein Lieblingsspruch irgendwie dazu, weil das wirklich zutrifft. Wenn, weißt du, wenn natürlich, wenn die Leute bescheuert sind oder das nicht können oder die einfach nicht so fähig sind, dann geht das nicht. Aber das erwarten wir ja von unserem Team. Also die wissen, was wir auf dem Konto haben. Die wissen, wie viel Gewinn wir machen. Die haben alle Zahlen transparent. Die kennen die Projekte, die kennen sich untereinander und die wissen, ob sie das verantworten können oder nicht. Genauso wie wir. Ich weiß ja auch, wann ich sagen kann, ich habe keinen Bock und wann ich weiß so, nee, Digga, heute ziehst du durch, ob du Bock hast oder nicht.
Ja.
Du hast ja, ab jetzt hast du Bock.
Und das funktioniert dann auch die meiste Zeit.
Ja.
Und wenn es dann mal nicht funktioniert, wer haut dann auf den Tisch, wenn es gar keinen Chef mehr gibt?
Also es haut niemand auf den Tisch, sondern wir fragen eher.
Ja, ja, okay.
Und das kann jeder aus dem Team machen. Und dann sagst du...
Also dann kann Kollege B sagen, da ist was schiefgelaufen. Also sprechen die miteinander, dürfen die dann auch...
Wir merken, dass das Projekt im Verzug ist, woran liegt es? Ja. Müssen wir diese Deadline überhaupt halten? Das ist ja auch voll oft so, ne? Man hat irgendwie eine Fake-Deadline, die ist gar nicht wichtig. Also worum geht's bei der Deadline? Und dann überlegt man zusammen, ob diese Deadline wichtig ist und man fragt, woran liegt's? Also... Geht es dir nicht gut? Gibt es Probleme? Wir haben auch einen Teampsychologen, der extern
mit dem ihr euch regelmäßig dann trefft.
Zu dem kann jeder einzeln gehen.
Okay.
Also wir kriegen einmal im Monat die Termine rumgeschickt, dann sind da irgendwie so 5 bis 10 mal eine Stunde.
Ja.
Und jede Mitarbeiterin oder alle Einhörner können zu diesem Psychologen einfach fahren und dann da eine Stunde mit dem sprechen.
Aber wenn jetzt mal was so schief geht, man verdaddelt ja manchmal auch was, oder?
Ja, machen Chefs ja auch.
Genau, und dann aber dann spricht man quasi auf der gleichen Ebene einfach die Kollegen miteinander und besprechen.
Dann meistens macht man das im Team-Meeting. Mhm. Da sind manche natürlich besser drin, das zuzugeben und manche noch nicht so gut. Und manchmal setzt man sich so ins Team-Meeting und sagt, boah, ehrlich gesagt, letzte Woche habe ich richtig einen Bock geschossen und das hat 5.000 € gekostet.
Ah, okay.
Und wir haben davon genau nichts.
Und da wendet ihr dann die gewaltfreie Kommunikation an, ne?
Ja, die brauchst du dann auch.
Genau.
Aber dann gucken halt alle und sagen so, krass, okay. Und dann sind aber alle neugierig und sagen, okay, wie ist dieser Fehler passiert? Und das ist ja Fehlerkultur. Also Fehler zuzulassen erstmal und dann, wer Fehler ist passiert, okay, lass uns drüber reden. Und es sagt ja niemand, ah ja, ich habe einen Fehler gemacht, den will ich morgen direkt nochmal machen. Mhm. Sondern meistens ist er so voll blöd. Und wenn er jetzt dreimal hintereinander passiert, dann muss man gucken, woran liegt es. Nämlich, dass die Menschen nicht gerne Fehler machen, das weiß, glaube ich, jeder. Dass man manchmal Hilfe braucht, Fehler nicht zu wiederholen oder aus irgendwas rauszukommen, das weiß, glaube ich, auch jeder. Aber da denken wir, glaube ich, in Unternehmen oft sehr transaktional. Also jemand funktioniert nicht mehr, weil da eben keine Maschine ist. Dann tauschen wir den aus. Oder wir entsorgen den. Und das versuchen wir eben nicht zu machen. Es gibt natürlich, also...
Und da kommt auch jeder mit klar, weil es gibt ja auch Menschen, die brauchen einfach so ein bisschen Führung, ne? Die sind gut, wenn jemand ihnen sagt, wo lang es geht. Also nicht jeder kommt ja mit so viel Eigenverantwortung klar, habe ich manchmal das Gefühl.
Ich glaube, wir werden halt so erzogen und das abzuerziehen dauert bei manchen länger und bei manchen kürzer.
Okay.
Aber eigentlich ist so die... Wenn wir so der Moment, in dem wir in die Schule gehen, lernen wir, auf Bänken zu sitzen, ruhig zu sein, Klassenarbeiten zu schreiben, benotet zu werden, also für schlechte Leistungen bestraft zu werden, für gute Leistungen belohnt zu werden. Dann bekommen wir ein Zeugnis, was uns zeigt, ob wir gut sind oder schlecht, ob wir weiterkommen oder zurückbleiben müssen, also ob wir schlau oder dumm sind, so ungefähr.
Ja, ja.
Das lernen wir von 6 an. Und dann gehen wir bis 18 in diese Schule. 12 Jahre, das ist crazy. Und da lernen wir genau dieses System. Und jetzt kommst du, dann studierst du vielleicht noch, da ist das so ähnlich, so ein bisschen freier. Oder Ausbildung, das ist auch genau wie in der Schule eigentlich.
Aber kommt
man dann...
Und dann
kommst du ins Unternehmen und dann sollst du plötzlich kreativ und selbst und eigenverantwortlich handeln. Das geht gar nicht. Also du bist darauf trainiert, repetitiv zu lernen und Befehle zu empfangen.
Das heißt, es ist aber schon zeitintensiv, wenn ihr das neuen Mitarbeitern beibringt, oder? Dieses System, also in dem ihr arbeitet.
Du kannst das ja nicht beibringen, du musst es ja lassen. Das ist ja das Blöde. Du sagst, das gibt's hier, wir haben keine Führung. Du kannst mich fragen, wenn du was brauchst. fertig.
Und dann gucken die doch bestimmt erstmal wie ein Auto, oder?
Nee, im ersten Moment denken alle, geil. Und dann kommen die ersten Arbeiten und dann berichtet man die und sagt, das ist Kacke.
Das darfst du nicht sagen in gewaltfreier Kommunikation, oder?
Doch.
Darf man sagen? Muss man nicht erst fragen, das habe ich so ein bisschen von dir und Matze gelernt, darf ich dir Feedback geben? Muss man das nicht erstmal fragen?
Ja.
Und dann darf das Gegenüber ja auch Nein sagen.
Das Feedback, dass die Leute fragen ja dann auch nach Feedback irgendwann. Ne? Ja. Also du guckst dann entscheidet man ja schon, kommt das Produkt jetzt auf den Markt oder nicht. Also wir lassen ja keinen, wir wollen ja nicht, dass Schrott rauskommt. Ja. Das ist ja nicht gut für unsere Kundinnen. Mhm. Und dann kriegt man Feedback. Gewaltfreie Kommunikation heißt ja nicht Wischiwaschi, sondern heißt ja, also du kannst natürlich, ich würde nicht sagen, ich finde das kacke, aber ich würde schon erklären, warum ich jetzt etwas vielleicht nicht gut finde oder warum das, warum ich denke, dass es nicht fertig ist oder warum das noch besser geht.
Ja.
Und dann merkt man, das ist, ich muss trotzdem Leistung bringen.
Mhm.
Und diese Leistung, die ist, das Leistungsniveau bei Einhorn ist, glaube ich, sehr hoch. Also ich meine, die Produkte, die wir rausbringen, gehören, glaube ich, schon zu den innovativsten, die es in ihrer Kategorie auf dem Markt gibt. Und das passiert ja nicht, weil wir da so Zirkus-Haha spielen, sondern weil die Leute extrem gut sind und weil sie sich alle krass reinhängen und gut arbeiten und auch lernen, gut zu arbeiten. Und das trotz dieser ganzen Freiheit oder eben, weil sie diese ganzen Freiheiten haben. Und ich glaube, es ist Nummer zwei.
Wie kann das denn jemand, weil ich glaube, uns hören dann auch viele zu, die in Unternehmen arbeiten und da ist es dann nicht so frei. Wie kann man das denn heimlich schon mal implementieren in so eine Firma? Weißt du, wenn man so arbeiten möchte, wenn man vielleicht eine Führungskraft ist und möchte das auf seine Mitarbeiter übertragen. Du berätst ja auch viele solcher Firmen.
Also die, das tatsächlich kann man natürlich sich selber, also es gibt ein Buch, das heißt New Work Needs Inner Work, nach dem arbeiten wir jetzt auch mit der Bettina zusammen, die ist wirklich super und da lernt, es gibt, die, du kannst natürlich in dir selber was verändern und dich weiterentwickeln und das kann dir, glaube ich, niemand wegnehmen.
Mhm.
Kein Chef, keine Chefin, das kann niemand machen. Ja? Mhm. Wenn du dich selber weiterentwickelst, in deiner Art zu arbeiten, das ist, das gehört dir. Und wenn, wenn du etwas ändern willst und dein Vorgesetzter will das nicht und du fragst dreimal nach, dann musst du kündigen. Also es ist, 50% der Angestellten haben innerlich gekündigt.
Mhm.
Die haben gar keine Lust auf das, was sie. Die machen das nur, um ihre Miete zu bezahlen oder ihre Hypothek abzuzahlen. Und dafür haben wir eigentlich zu wenig Zeit. Also zu wenig Zeit, um die Welt zu retten und auch zu wenig Lebenszeit.
Mhm.
Und
es gibt halt einfach schwierige Situationen. Ich habe ja auch viele Frauen, die sind in Teilzeit, die sind froh, dass sie dann einen Teilzeitjob gekriegt haben. Und die sagen dann, okay, dann nehme ich den Job halt einfach nur zum Geld verdienen und versuche da jetzt nicht mein ganzes Lebensglück zu finden. Ne?
Also es ist, ich sage nicht, dass das einfach ist.
Mhm.
Wir, Waldemar und ich streiten uns massiv. Es gibt Tränen bei unseren gewaltfreien Kommunikationsmeetings. Wir haben Psychologen, weil auch die Leute ihre Probleme besprechen müssen.
Mhm.
Aber wir arbeiten auch an diesen ganzen Sachen. Das ist auch super anstrengend.
Mhm.
Aber also das ist wirklich überhaupt kein Ponyhof. Ja?
Mhm.
Aber es geht.
Mhm.
Und es fühlt sich besser an, als es so zu machen, wie man es früher vielleicht gemacht hat. Und die Sache in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich erkenne erstmal an, ich bin unzufrieden mit dem Status quo und ich möchte das ändern. Das ist, glaube ich, Schritt eins.
Mhm.
Und dann sich genau zu überlegen, was man eigentlich will. Also ich meine, was fucking willst du?
Mhm.
Und wenn du das weißt und du schreibst es auf einen Zettel und da steht, ich will Kühe. Oder weiß ich nicht, ich will mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Dann ist das vielleicht dein, dein Ziel und das kannst du auch erreichen. Es fragt sich nur, wie.
Ja.
Also muss man, es ist, geht ja nicht ohne, dass irgendwas anderes dann wegfällt. Ja? Wahrscheinlich muss man dann weniger arbeiten. Vielleicht verdient man dann auch weniger Geld.
Mhm.
Oder man braucht einen anderen Job. Oder man sagt, mein Vorgesetzter ist scheiße. Und das sagt man seit 3 Jahren. Da muss man vielleicht mal was machen. Also der geht ja nicht weg wahrscheinlich. Oder man muss sich kümmern, dass er befördert wird. Dass jemand anders seinen Job
befördert.
Ja. Aber ich glaube, da gilt es, sich klar zu machen, was man eigentlich will. Sich einzugestehen, dass man es auch selber voll in der Hand hat.
Mhm.
Und dann anzufangen, selber Lösungen zu haben. Es gibt natürlich total krasse Fälle, wo dann, wo einfach jemand krank ist oder nicht kann und sowas.
Ja.
Und das ist total blöd. Und ich glaube, wir sind natürlich auch super privilegiert, weil wir jetzt einfach das so gemacht haben.
Naja, aber dein Partner zum Beispiel hat ja siebenmal versucht, ein Startup zu machen.
Und ist siebenmal pleite gegangen.
Und da war ja noch sein Ziel, reich zu werden.
Ja,
ne? Und
das
dann
war ein Fail.
Und dann hat er sich doch dieses Buch Starting with Why, glaube ich, bestellt, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Echt?
Ja,
das wusste ich nicht.
Guck mal, ich aus dem krass Buch tief eingelesen. Ja, ich habe mir das Buch jetzt auch nochmal bestellt, weil ich das ganz oft immer höre mit diesem Why.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das gelesen hat.
Nee?
Nee.
Stand, glaube ich, bei Business Punk oder so. Aber es ist doch schon so, dass viele auch, gerade in so Startups in Berlin, dass man immer nach diesem Why sucht und überlegt, warum tut man das alles?
Ja, das ist, glaube ich, auch der, es gibt ja von Simon Sinek dieses Golden Circle Ding, dieses Why, How, What.
Ja.
Das ist, glaube ich, extrem sinnvoll.
Ja.
Also da würde man noch I haben. Wenn Waldemar und ich diesen Kreis jetzt mal würden wir sagen I, Why, How, What.
Mhm.
Und ich glaube, dieses Start with I, nicht Start with Why, das ist nämlich das, wo ja alles anfängt, mit dir selber am Ende.
Mit den eigenen Zielen,
Angefangen haben wir, als wir haben uns ja kennengelernt bei dieser Entrepreneurs Organization und Waldemar und ich haben beide eben gemerkt, dass wir unzufrieden waren mit der Art, wie das System funktioniert und wie damit gearbeitet wird.
Mhm.
Und dann wollten wir was ändern. Und natürlich haben wir auch so ein paar Selbstverbesserungsbücher gelesen.
Und ihr seid erstmal zur Paartherapie, habe ich gehört.
Ja, wir haben uns, also als wir angefangen haben, so zu überlegen, was wir machen wollen, haben wir uns schon am Anfang krass gestritten und sind dann zu so einem Coach gegangen, weil wir wir hätten fast nicht miteinander gegründet, weil wir solche Differenzen hatten. Und ich glaube, das ist so Teil des Rezepts, deswegen haben wir das auch als Grundwert aufgenommen, Probleme eben nicht zu akzeptieren, sondern zu hinterfragen, warum das so ist. Ja? Wenn man sich überhaupt nicht versteht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Das muss man doch irgendwie gebacken kriegen. Das muss doch gehen.
Ja.
Warum nicht? Wir wollen doch das Gleiche. Und wir haben das nicht akzeptiert.
Ja.
Und ich glaube, dieses widerspenstig sein, das ist sehr hilfreich. Und wenn man nicht akzeptiert, dass man so wenig Zeit mit seinen Kindern verbringt, dann kriegt man das auch anders geregelt. Man muss einfach...
Man darf nur nicht aufgeben, sozusagen. Ich meine, ihr streitet euch ja bis heute aus Blut, oder? Und geht nochmal zum Therapeuten.
Anfang des Jahres haben wir wieder uns so krass gestritten. Jetzt haben wir gerade seit 4-5 Wochen haben wir so eine Harmoniephase. Aber wahrscheinlich auch, weil wir uns so krass gestritten haben und gemerkt haben, wie krass nah das ist. Das ist ja manchmal so, ne? Alles ist in Ordnung.
Das ist eine Arbeitsehe, ne?
Später ist alles im Arsch.
Ja.
Schlimm, dass einem das passieren kann.
Haben ja auch viele bei der Arbeit, dass sie so Kollegen haben oder so, mit denen sie immer so aneinander geraten. Was ist dein Tipp? Die kann man ja dann nicht zur Therapie mitnehmen.
Warum nicht?
Du meinst, deine Kollegin einfach mit zur Therapie nehmen?
Nee, es gibt doch so Coaches und man kann doch sagen, ehrlich gesagt, wir streiten uns zweimal die Woche und es geht mir mega auf die Nerven. Ich will mich nicht die ganze Zeit mit dir streiten. Lass uns aufschreiben, was unsere Ziele sind, wo wir gemeinsam hinwollen und ob wir uns darauf einigen können. Dann lesen wir die vor jedem Meeting, lesen wir die einmal vor. Das ist unser gemeinsames Ziel. Wenn wir anfangen, uns zu streiten, zeigt einer auf den Zettel und wir sagen so, okay, cool, ja, lass darüber streiten. Es geht nicht um einen Schwanzvergleich oder Eierstockvergleich.
Jetzt sprichst du ein bisschen aus eurer Beziehung, ne? So habt ihr das, glaube ich, auch gemacht.
Ja,
du,
klar. Auch habe ich auch mit meiner Frau gemacht.
Ja, du wart ihr da auch bevor ihr geheiratet habt, wart ihr auch bei der Paartherapie, ne?
Das waren die besten Termine letztes Jahr, glaube ich.
Ja?
Ja, weil wir nicht kirchlich geheiratet haben, sondern nur standesamtlich. Und wir haben überlegt, dass es schon gut wäre, so eine Art Priester zu haben, aber eben ohne katholisch. Und weil das ja auch so moralisch, wir wollten halt einen Profi. Und deswegen haben wir halt eine ausgebildete Psychologin gebucht und dann waren wir bei der 3 oder 4 Mal zum Paarcoaching. Die war total super und haben der gesagt, wie wir uns streiten und worüber. Und dann ist sie es mit uns durchgegangen, hat unseren Paartanz, heißt das, analysiert, hat uns gesagt, worüber wir, und hat sich, also hat uns dann erklärt, wie es anfängt. Also Liz, findet irgendwas blöd und erklärt mir das dann und ich versuche es immer zu lösen. Ich bin so ein Löser und Liz will gar keine Lösung dafür gerade. Darum geht es überhaupt nicht. Und das nervt sie dann total.
Mhm.
Dann erzählt sie noch ein Problem, dann erzähle ich noch eine Lösung und dann sind wir irgendwann echt so, warum kannst du nicht einfach das Problem lösen? Und sie sagt so, warum kannst du mir nicht einfach zuhören? Ja, das kann man dann lassen, wenn man das merkt. Also wenn ich anfange, lauter Lösungen zu machen, denke ich so, das ist der Lösungsphilipp. Den brauchen wir nicht. Geh raus.
Und für dich selber gehst du auch noch zur Therapie regelmäßig, ne?
Zu dem Köpsel, ja. Ja, so zur Reflexion. Also
für dich selber einfach. Und
ja, man hat ja immer mal irgendwie ein Thema, wo man, also wir nennen das Psychogesundheit bei Einhorn. Es ist ja so ein bisschen, wer zur Therapie geht, hat ja so in unserem Kulturkreis einen an der Marmel. Das kann man natürlich so sehen. Aber ich glaube, jeder, der schon mal bei der Therapie war oder bei einem Psychologen war, der sieht es eher so wie, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, geht er ja auch zum Arzt. Mhm. Und unser Gehirn ist ja das, was wir am meisten benutzen, was wir die ganze Zeit benötigen, um irgendwie weiterzukommen und Sachen zu regeln. Und da für eine Gesundheit zu sorgen mit den Problemen, die wir im Kopf haben, ist extrem wichtig für mich. Also ich will mich nicht ärgern und ich will irgendwie ein guter Mann sein und ein guter Mitarbeiter bei Einhorn und die Sachen tackeln. Und wenn ich Probleme habe und merke, mir geht's nicht so gut und irgendwas kommt immer wieder, dann spreche ich darüber mit unserem Therapeuten Rau Köpsel und Professor Dr. Sieben Doktoren hat er oder sowas. Der ist unglaublich, super schlauer Typ. Yeah. Und dann erzählst du dem, was los ist. Und dann sagt er, aha, wie war das da und da? Und wie war das? Und dann fragt er dich so aus und dann sagt er, ist Ihnen schon mal das und das aufgefallen?
Ja.
Ist so krass, nee. Wow. Und dann knabbert man da so 2 Wochen dran rum und dann findet man, dann kennt man diese Stelle. Und die ist dann nicht mehr so versteckt, sondern man achtet so ein bisschen besser darauf.
Ja.
Das ist ganz gut.
Wie so ein Verkehrsschild, ne? So ein inneres, ja. Ja. Und sag mal, du hattest ja auch eine Zeit lang, genau wie ich, so Panikattacken, ne?
Mhm.
Und ist das war so 2017, glaube ich, oder so, ne?
Ja. Also das fing davor an, 2017 habe ich darüber gesprochen
öffentlich. Ja, ja.
Das war, glaube ich, so ein bisschen wie das Monster aus dem Schrank zu lassen. Und also ich habe es ja tatsächlich zum ersten Mal bei Matze im Podcast erzählt, weil ich irgendwie mich super...
Ah, du hast da einen Facebook-Post gemacht, das fand ich so beeindruckend. Da hast du gesagt...
Der kam einen Tag danach oder so, da war der Podcast, glaube ich, noch nicht draußen, aber das war so... Also ich hatte das immer mal wieder, dass ich beim Einschlafen irgendwie super unruhig im Bett lag und dachte, jetzt gleich bin ich tot, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt.
Mhm.
Und das ist natürlich nicht so schön.
Kam das durch Stress? Wahrscheinlich, ne? Oder? War zu viel los?
Ja, das ist wahrscheinlich auch Stress,
ja.
Aber das ist ja so eine Extremreaktion des Körpers, wo das Nervensystem, wir haben ja zwei, den Sympathikus und den Parasympathikus. Mhm. Und wenn der Parasympathikus sorgt für die Entspannung, abschalten.
Mhm, mh.
Und der Sympathikus, der sorgt für Säbelzahntiger steht vor mir,
genau.
Action. Und wenn man die nervt, den Sympathikus, dann wissen die irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist.
Mhm.
Also viel zu viel machen, die ganze Zeit auf Sympathikus, findet man den Weg in den Parasympathikus nicht mehr so gut zurück.
Ja.
Und das kann man dann natürlich mit Alkohol machen oder so und so Entspannungssachen. Dann kann man aber nur noch Parasympathikus, wenn man raucht und Alkohol trinkt.
Ja.
Nicht so gut.
Ja.
Muss man auch ohne können. Und dann lag ich also im Bett und wollte eigentlich Parasympathikus haben und der Sympathikus war an und ich dachte gleich, bin ich tot und war aber nie tot. Und Waldemar hat das natürlich mitbekommen und ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, was soll ich nur machen und habe, weiß ich nicht, Ernährung umgestellt. Also ich habe eigentlich alles umgestellt. Bis auf mein Verhalten. Und dann habe ich angefangen, mein Verhalten umzustellen. Dann hat er irgendwie gesagt, poste das mal auf Facebook. Und ich war so, nee, auf keinen Fall. Der so, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, ich habe Angst, dass die Leute denken, dass ich eine Lusche bin. Und dass ich schwach bin.
Hm.
Und ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich schwach bin. Da war so, ist doch egal.
Also,
ja. Voll egal, wer das denkt, der, du bist doch nicht schwach. Dann habe ich gedacht, krass, das stimmt. Und dann habe ich in Matzes Podcast, ich weiß es noch wie heute, wir waren auf diesem Online-Marketing-Rockstars-Festival und ich saß vor ihm mit dem Mikrofon, mit dem gleichen Aufnahmegerät, wie du es hast und den Mikros und dann habe ich ihm das irgendwie erzählt, weil ich mich so sicher gefühlt habe und die Reaktionen darauf waren super.
Mhm.
Und auf einen Tag später habe ich es auf Facebook gepostet, seine Reaktion war auch total cool, dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und es war so ein bisschen wie so ein Monster aus dem Schrank zu lassen.
Mhm.
Von dem man dachte, dass das eigentlich, dass dann alle das sehen und alle denken, boah, ist
und dass einen
hässlich.
Das erpressen könnte,
ja.
Oder? Ja.
Und damit erpresst einen das ja auch. Ne?
Ja,
das
ja, dann, genau. Ja, ich kenne das ja.
Wenn du, wenn du erzählst, dass es mich gibt,
dann bist du dran.
Niemand mag dich mehr dann. Und das hat aber niemand gesagt, sondern
das
alle
Gegenteil,
haben,
ne?
Haben gesagt, boah, krass, habe ich auch.
Im Schrank, ja.
Ja. Ja. Und alle haben gesagt, okay, wie hast du das gemacht? Geht's dir jetzt besser?
Ja.
Und so. Und plötzlich, es war halt auch so ein bisschen blöd. Ich war dann Panikattacken-Phil, der damit super cool umgehen kann. Und dann haben mich alle nur noch nach Panikattacken gefragt. und dann, das war dann auch irgendwann habe ich dann auch gedacht, ist jetzt auch gut.
Aber ist das noch so ein Berater für dich? Also für mich ist es einfach so ein Zeichen, wenn ich nicht genügend abschalte, wenn ich mich nicht genügend entspanne, wenn ich wieder in diese Stressphase komme, dass dann flimmert die so ein bisschen auf, wie so ein Monster aus der Ferne und sagt so, hallo, mich hallo, gibt's hey, noch. Gibt's. Ich komme nur mal zurück in den Schrank, wenn du jetzt nicht ein bisschen auf dich aufpasst. Hast du das manchmal auch noch?
Ja.
Ja, witzig.
Aber es kommt nicht mehr so weit
wie
früher, sondern ich kenne den jetzt ja
genau,
auch. Ne?
Der sitzt genau,
ja
man dann sieht so, den dann kommen.
Der sitzt dann so neben dir und du bist so, okay, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, dann kommt er näher.
Dann komme ich zurück, der Kollege.
Und das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich, weil dieser eigene Mechanismus so abzuschalten, bei mir zumindest kommt der nicht so von alleine, sondern ich würde, wenn ich nicht schlafen müsste, würde ich es nicht machen.
Hm.
Ich würde einfach immer weitermachen.
Mhm.
Also auch nicht nur arbeiten.
Weil es so viel Spaß macht.
Mit Freunden rumrennen und, weiß ich nicht, Netflix gucken und Yoga machen und nochmal mit Freunden treffen und arbeiten gehen mit Waldemar und mit dem Bummel und wegfahren und keine Ahnung, ich würde die ganze Zeit irgendwas machen.
Ja, aber du weißt, du musst es tun und was machst du dann in dem Moment? Dann mal Nein sagen. Dann sagst du mal jetzt mal nicht mehr im Biergarten.
Ja, auf jeden Fall Nein-Challenge und dann Nein-Challenge mit Matze machen wir auch diesen Monat wieder. Nein, immer Nein sagen. Und überlegen, woran es so ein bisschen lag. Also ich finde immer relativ schnell, was ich gemacht habe. Zum Beispiel habe ich nicht 2 Projekte, sondern 7.
Mhm.
Und das ist zu viel.
Also downsizen und sagen, was ist das wirklich Wichtige, was
halb
muss
so viel,
gemacht werden.
Doppelt so gut und sich überlegen, was passiert. Also auch dieses, also einen Schritt zurücknehmen und zu überlegen, sich eine Stunde, 2 Stunden Zeit nehmen, irgendwie sortieren und sagen, was passiert, wenn ich es nicht mache.
Mhm.
Ist es schlimm? Was passiert eigentlich? Und total oft ist es ja so, es passiert gar nichts.
Total, abwarten ist auch super bei E-Mails. Erstmal warten, das löst sich alles von selbst irgendwie.
Einfach sagen, 3 Tage nichts machen, in 3 Tagen passiert gar nichts.
Mhm.
Und nach 3 Tagen ist man aber wesentlich stabiler meistens wieder und wieder besser drauf.
Sehr gut.
Man braucht diese Kraftsammelphase, glaube ich.
Ja, gehst du auch so mit Wut so um? Weil du hast ja kein PMS, aber du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema.
Ich habe kein PMS, ich habe nur Periodenneid.
Aber da geht man ja hormonell sehr oft ab in so PMS-Phasen und da ist meine Regel dann, besser erstmal nicht zurückschreiben und mal abwarten.
Ja, also ich hatte es gerade mit Waldemar und ich haben vorgestern, hatten wir morgens ein ganz krasses Meeting mit so super High-Level-Leuten, also so Vorstand. Und mit denen hatten wir ein super spannendes Gespräch, das war wirklich cool und dann sind die gegangen und dann ich habe das organisiert, ich habe davor auch einen Vortrag gehalten und dann sagt Waldemar zu mir, was bringt uns das eigentlich, dass wir das... Also wir haben nicht darüber gesprochen und gesagt, was war das jetzt? Und er hat gesagt, was bringt uns das jetzt eigentlich? Ist das Zeitverschwendung, was wir hier machen? Und ich habe mich super angegriffen gefühlt. Ich war echt so, Digga, ich hole uns hier die krassesten Leute ins Büro der Welt. Und wir freuen uns keine Sekunde, sondern fangen direkt an, das in Frage zu stellen. Das war so mein inneres Gefühl.
Ja.
Und dann hat er so ein bisschen weiter gerantet. Und ich habe ihn so kommen lassen und habe gemerkt, wie es mich voll ärgert.
Hm.
Und dann habe ich ihn gefragt, warum er so sauer ist. Nämlich, er war ja voll sauer. Ich war gar nicht sauer. Yeah. Ich fand den Termin super. Und dann hat er gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, die Welt zu retten. Und wenn wir lauter solche Meetings haben und den Leuten nicht sagen, was wir eigentlich von ihnen wollen, sondern so nett sind und ihnen Croissants servieren und Kaffee trinken und die wissen nicht, dass wir eigentlich nur Weltrettung im Sinn haben, dann dauert das zu lange. So viel Zeit haben wir nicht. Und das fand ich total super.
Ja, das stimmt.
Also dann habe ich gesagt, okay, cool. Und dann habe ich gesagt, wie machen wir das? Wie sollen wir das machen? Das müssen wir müssen das ändern, das stimmt.
Ja.
Und dann hat er gesagt, wir machen, und das ist jetzt, du bist die Erste, die es erfährt, eine Hidden Agenda, die schreiben wir einfach auf. Wir haben jetzt, jeder hat ja so ein bisschen eine Hidden Agenda.
Ja.
Man geht auf ein Date oder irgendwas, egal was man macht, man hat eigentlich immer im Hinterkopf, eigentlich will ich jetzt das. Und wir haben die jetzt aufgeschrieben, was unsere Hidden Agenda ist. Da steht drauf, wir werden eure Reichweite, euer Geld, eure Kontakte schamlos dazu ausnutzen, etwas Gutes für die Welt zu tun, um den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Und der Rest ist uns eigentlich egal. Ihr interessiert uns gar nicht. Wir wollen nur Friedensnobelpreis und wir nutzen euch dafür auf. Das steht da drauf. Das ist auch die Wahrheit. Und wenn ihr das nicht wollt, also
Aber ihr interessiert euch doch für Menschen. Ja, ihr arbeitet schon, auch mit coolen Leuten zusammen.
Ja, aber es
mit
muss
DM,
schon...
Mit DM, die große Liebe, ja.
Ja, aber die, das sind die Essen, die es, glaube ich, unterschreiben werden. Da habe ich große Hoffnung rein. Und dann steht da drunter noch Entscheidungshilfe. Glaubst du an den Klimawandel, dann kannst du unterschreiben. Und glaubst du nicht an den Klimawandel, dann unterschreib bitte nicht. Und dann arbeiten wir auch nicht zusammen.
Ach, die sollen eure Hidden Agenda unterschreiben?
Ja,
die wissen das
dann. Die wissen das. Die legen wir denen vor dem Meeting und sagen, okay. Das ist übrigens, wir haben das jetzt geändert. Ihr könnt uns auch eure gerne geben. Wir unterschreiben die auch.
Okay.
Und dann müssen wir gar nicht mehr so im heißen Brei reden, sondern wir wollen, dass unser Handeln, also dass unsere Firma die erste Firma ist, die den Friedensnobelpreis gewinnt, weil sie am Ende dabei hilft, uns die Klimakatastrophe zu verhindern, die auf uns zukommt.
Ja. Und das möchte ich nur noch fragen und du musst dann auch dringend los, ich weiß, weil quasi fast Frau Merkel auf dich wartet. Noch geiler als Frau Merkel. Ich finde, du setzt dir immer sensationelle Ziele. Du warst auch auf so einem Event und da war Bill Gates, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Und da hast du gesagt, ich will den halt kennenlernen. Ich gehe da jetzt hin. Ich mache das jetzt.
Ja.
Das heißt, du setzt dir einfach die Ziele. Und
ich
dann
war ja nicht mal eingeladen auf dem Event. Ne?
Ja,
zuerst
damit fängt es an.
Event kommen.
Ja.
Ich wusste nur, dass Bill Gates in der Stadt ist auf so einem Event. Ja, dann habe ich es irgendwie aufs Event geschafft. Über eine Zuhörerin von Hotel Matze. Und die hat dann gesagt, ich bringe euch aufs Event. Und dann war ich auf dem Event. Und dann war da Bill Gates. Und alle haben Selfies mit ihm gemacht.
Und du bist hingegangen?
Und habe gesagt, ich will kein Selfie. Hi Bill, yeah. I don't want a selfie. I want to save the world.
Und was hat er gesagt?
I'm interested. Und dann habe ich ihm erzählt, was der Entrepreneursplatz macht, was wir gegründet haben. Das fand er gut. Ich habe jetzt noch keinen Folgetermin. aber
bist dran.
Aber ich bin dran, ja. Also er macht ja super viel in die richtige Richtung. Deswegen ist es auch die Frage, was man dann von jemandem will. Ne? Das wäre auch Hidden Agenda. Vielleicht ist seine Hidden Agenda eigentlich die gleiche. Ich fände natürlich interessant, in bestimmten Bereichen vielleicht zusammenzuarbeiten. Oder ich fände es auch vielleicht einfach cool, wenn Bill Gates uns cool fände, aber das wird jetzt der Weltrettung eigentlich nicht helfen. Also wahrscheinlich müssen wir unseren Shit machen. Und das Lustige war, dass ich trotzdem dann nachher den Selfie bekommen habe, weil ein anderer Hotel-Matze-Hörer da war, der uns dann fotografiert hat und der macht total gute Fotos. Ja, das war super.
Aber den Friedensnobelpreis kriegt man ja auch nicht. Und das ist ja auch, also den kriegt man ja nicht sofort. Das ist ja auch ein erstmal unrealistisches Ziel.
5 bis 10 Jahre, denke ich, brauchen wir.
Okay, gut.
Ja.
Gut.
Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, um das abzuwenden.
Ja. Mit dem Klima. Genau.
Mit dem Klima.
Ja.
Ja.
Okay.
Das müssen wir jetzt machen.
Das heißt, du musst jetzt zu Frau Merkel quasi die Welt retten. Vielen Dank, Philipp. Ganz lieb.
Das war super schön.
Danke. Das war das Interview mit Philipp Siefer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hier wieder im August und mit einer neuen Folge und einer sehr aufregenden Frau, die aufregende Dinge zu erzählen hat. Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, es wird um das Thema Sex gehen, Beziehung und Sex. Genau, ja. Seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Monat. Macht's euch hübsch.